Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiczek im Studio herzlich willkommen. Ermittler heben einen weltweiten kriminellen Marktplatz im sogenannten Darknet aus. Bund und Länder einigen sich auf mehr Geld für Hochschulen und der Streit über den Brexit wirft seinen Schatten auf die britischen Kommunalwahlen, zumindest aus Sicht der beiden großen Parteien, der Tories und Labour, die kräftig einbüßen. Unser Hintergrund ab 18:40 Uhr erinnert an das Gaza-Jericho-Abkommen, das vor 25 Jahren geschlossen worden ist. Das WWW, das World Wide Web, das kennen wir alle. Wir nennen es Internet mit all den Webseiten, die wir regelmäßig besuchen. Doch ist das nur ein Teil der internationalen Datenströme. Daneben gibt es noch Datenaustauschprotokolle wie zum Beispiel das FTP oder na klar die E-Mail. Aber auch die dunkle Seite des weltweiten Gewebes, das sogenannte Darknet. Hier tummeln sich in direkten und damit schlecht kontrollierbaren Verbindungen allerlei Menschen, die entweder einfach nur Daten und Informationen fernab der großen amerikanischen Datenkraken austauschen wollen oder eben auch wirklich dunkle Gestalten, die illegal etwa mit Kinderpornografie, Drogen oder Waffen handeln wollen. Und eine solche Handelsplattform im Darknet haben deutsche und US-Ermittler gerade ausgehoben, wie Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Die mutmaßlichen Betreiber der illegalen Online-Plattform Wall Street Market sind in deutscher Untersuchungshaft. Um Verkäufer und Käufer vor allem von Drogen zu fassen, werden die sichergestellten Daten in Europa und den USA weiter ausgewertet. Viel zu tun, denn so der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Georg Ungefug.
Bei Wall Street Market, es war ein Online-Marktplatz, handelt es sich um die weltweit zweitgrößte Internethandelsplattform, über die insbesondere Drogen, insbesondere hier Heroin, Kokain, Amphetamine, Cannabis, aber darüber hinaus auch ausgespähte Daten, gefälschte Ausweisdokumente wie Personalausweise und Schadsoftware gehandelt wurden.
Und das in rauen Mengen.
Zuletzt war auf diesem Online-Marktplatz insgesamt ein Bestand von 63.000 Verkaufsangeboten eingestellt sowie über 1.150.000 Kundenkonten eingerichtet und 5.400 Verkäuferprofile dann auch eingemeldet.
Zugänglich war die Plattform ausschließlich über das Tor-Netzwerk im sogenannten Darknet. Schon vor 10 Tagen nahmen die Ermittler 3 Deutsche im Alter zwischen 22 und 31 Jahren fest, in Kleve, Bad Vilbel und im Kreis Esslingen. Sie stehen in Verdacht, die Plattform betrieben zu haben und dabei bei jedem Geschäft 2-6% Provision kassiert zu haben. Gezahlt wurde in Kryptowährung. Bei den Verdächtigen wurden 6-stellige Bitcoin- und Monero-Beträge gefunden. Außerdem 550.000 Euro in bar und bei einem der Männer eine Schusswaffe. Auch der Server der Plattform wurde sichergestellt. Der Ermittlungserfolg ist das Ergebnis intensiver internationaler Zusammenarbeit. Ganz wesentliche Hinweise kamen offenbar aus den Niederlanden, wo spezialisierte Ermittler seit 2016 Spuren nachgingen. Allein dort, so berichtete einer dieser Polizisten auf der Pressekonferenz in Wiesbaden, habe man nun 200 Verkäufer mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro im Blick. Verkauft aber wurde weltweit, so Ryan White von der Staatsanwaltschaft Los Angeles.
Die Betreiber hatten ihre Basis in Europa, aber viele Verkäufer hatten ihren Sitz auch in den USA. Einige von ihnen sind bereits vorgeladen worden.
Die 3 mutmaßlichen Plattformbetreiber hatten die deutschen Ermittler seit März im Visier. Die Entscheidung zum Zugriff kam plötzlich. Die 3 wollten sich offenbar absetzen. Georg Ungefug.
Nachdem die mutmaßlichen Verantwortlichen dann spätestens zum 23. April 2019 die eben administrative Tätigkeit auf der Plattform aufgegeben haben sollen und damit begonnen haben sollen, die Gelder der Kunden, die auf der Plattform abgelegt waren, an sich selbst zu transferieren, sowas bezeichnet man in der Szene als Exit-Scam, erfolgten so dann im Zeitraum vom 23. April bis zum 2. Mai umfangreiche operative Maßnahmen.
Eine Plattform zu betreiben, auf der illegale Waren gehandelt werden, ist derzeit als solches nicht strafbar. Laut Koalitionsvertrag soll sich das möglicherweise ändern. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Günther Krings fordert härtere Strafen. Das sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums betonte:
Die Bundesregierung prüft derzeit, inwiefern konkrete Sachverhalte von der geltenden Gesetzeslage nicht oder nicht ausreichend strafrechtlich abgedeckt werden und wie etwaige Strafbarkeitslücken geschlossen werden können.
Strafen sind auch jetzt möglich. Den 3 Männern droht ein Verfahren wegen des Verdachts, dass sie gewerblich Drogenhandel ermöglicht haben. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft.
Ein bisschen mehr Licht im dunklen Netz, Gudula Geuter berichtete. Monatelang haben die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern miteinander verhandelt. Jetzt ist klar, für Hochschulen und Forschung sollen unter anderem weitere Milliarden fließen. Im Schnitt 2 Milliarden Euro mehr im Jahr als bisher. Für Bundesbildungsministerin Karliczek nichts geringer als die Sicherung des Wohlstandes unseres Landes. Aus Berlin, Claudia van Laak.
Gute Nachrichten für Wissenschaft und Forschung. Bund und Länder einigten sich nach monatelangen Verhandlungen auf 3 große Pakte, mit denen Hochschulen und außeruniversitäre Institute dauerhaft gefördert werden. CDU-Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Heute ist dreifach ein wirklich guter Tag. Erstens ein guter Tag für die Wissenschaft, zweitens ein guter Tag für alle Menschen in unserem Land und drittens für das Land selber auch.
Der Bund fördert dauerhaft die Hochschulen im Land. Nach Auslaufen des derzeitigen Hochschulpaktes fließen zunächst jährlich 1,88 Milliarden Euro für Universitäten und Fachhochschulen, später 2,05 Milliarden. Die Länder geben das Gleiche. Die Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, Eva Quante-Brandt.
Das haben wir jetzt gemeinsam beschieden, dass wir mit dieser dauerhaften Finanzierung langfristige finanzielle Planungssicherheit ermöglichen können. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales und ein ganz starkes Signal.
Die Planungssicherheit ermögliche es den Hochschulen, befristete Verträge in dauerhafte Stellen umzuwandeln. Doch anders als es der wissenschaftliche Nachwuchs, unterstützt von den Gewerkschaften, zunächst gefordert hatte, wird es in diesem Bereich keine klaren Vorgaben des Bundes geben. Gewinner der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern sind die außeruniversitären Forschungsinstitute. Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz. Sie erhalten jährlich mehr Geld, und zwar nicht nur 5, sondern 10 Jahre lang.
Und damit hat Deutschland die Chance, sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten, auch und gerade, weil wir ja auch bei manchen Themen, die wir in der Diskussion haben, die besten Köpfe in unser Land ziehen wollen und damit eben auch hochattraktiv sein wollen im Wettbewerb um die besten Forscher, um auch die besten und klügsten Köpfe, die es auf der Welt gibt.
So Anja Karliczek. 2 der 3 Wissenschaftspakte werden künftig besser ausgestattet. Einer wird gekürzt. Dies ist der Qualitätspakt Lehre. Bislang standen jährlich 200 Millionen Euro für innovative Lehrkonzepte zur Verfügung. Diese Summe schrumpft auf 150 Millionen Euro. Dies kritisiert die FDP. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG dankte der Politik für die unerlässliche Planungssicherheit. Der Studierendenverband FZS bemängelte, dass der Bund keine klaren Vorgaben für die dauerhafte Beschäftigung des wissenschaftlichen Nachwuchses gemacht habe. Doch das Lob für die Einigung überwiegt. Noch einmal Eva Quante-Brandt.
Das Wissenschaftssystem hat dadurch die Möglichkeit, mehr Verlässlichkeit, mehr Stabilität und mehr Sicherheit zu erreichen. Das heißt, die Hochschulen als auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden durch das, was wir jetzt mit diesen Pakten erörtert haben und beschlossen haben, in ihren Rahmenbedingungen außerordentlich gestärkt.
Am 6. Juni wollen die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin die Wissenschaftspakte endgültig beschließen.
Der Bericht von Claudia van Laak. Inzwischen hat sich der Staub in Venezuela wieder gelegt, nach den dramatischen Szenen, die das Land rund um den 1. Mai erlebt hat. Mit Militärs, die offenbar zur Opposition überliefen und den Oppositionsführer aus seinem Hausarrest befreiten. Mit dem selbsternannten Übergangspräsidenten, der zum großen Aufstand aufrief, der dann allerdings vor gepanzerten Fahrzeugen auf den Straßen des Landes in Stocken geriet. Staub hat sich also gelegt und wir sehen klarer, einzig, es tauchen weiter beide Kontrahenten aus jener Staubwolke wieder auf, beide lediert, beide in der Sackgasse. Und mittendrin ganz plötzlich das EU-Mitglied Spanien, denn in dessen Botschaft befindet sich nun der befreite Oppositionsführer López. Aus Madrid, Marc Dugge.
Es war ein unerwarteter Besuch, den Spaniens Botschafter in Venezuela da bekam. Dass der bekannteste Oppositionelle des Landes dort Zuflucht suchen würde, das hatten die Diplomaten nicht erwartet, so berichten es mehrere spanische Medien. López darf jetzt bis auf Weiteres dort bleiben, einem Haftbefehl zum Trotz. Für die spanische Regierung sprach heute Industrieminister José Luis Ábalos. Spanien hat keinerlei Absicht, ihn auszuliefern. Wir werden abwarten, was geschieht. Unsere Position ist ja bekannt. bekannt. Wir wollen einen friedlichen Ausweg aus der Krise, der erlaubt, freie Wahlen in Venezuela auszurufen. Wir hoffen außerdem, dass die Sicherheit der Botschaft gewährleistet bleibt. Über die Sicherheit von Leopoldo López wachen spanische Polizisten. Sie begleiteten ihn auch gestern, als er in die Mikrofone der Journalisten sprach, auf dem Gelände der Botschaftsresidenz. Ich danke dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez und dem gesamten spanischen Volk. Aber ich will sehr klar betonen, dass die Position, die ich vertrete, allein die meinige ist und in keiner Weise die Haltung Spaniens wiedergibt. López sagte, er habe mit Generälen gesprochen. Vieles deutet darauf hin, dass es weitere Rebellionen des Militärs geben werde. Äußerungen wie diese auf diplomatischem Boden, das ist politischer Zündstoff. Die spanische Regierung hat sichtlich keine Lust, es künftig mit einer Art venezolanischem Julian Assange zu tun zu haben. Außenminister Borrell sagte am Mittag, sein Land werde es nicht erlauben, dass sich die Botschaft in ein Zentrum des politischen Aktivismus verwandle. Seine Regierung werde die politischen Aktivitäten von López einschränken. Der Maduro-nahe Botschafter Venezuelas in Madrid, Mario Isea, sieht in dem oppositionellen López sowieso den verlängerten Arm der USA. Ich denke, die Aktion soll dazu dienen, diplomatische Probleme zwischen Spanien und Venezuela herbeizuführen. Herr López war schon vor vielen Jahren die ausführende Kraft der aggressiven amerikanischen Politik gegenüber Venezuela. Einmischung in interne Angelegenheiten. Das hat die venezolanische Regierung immer wieder auch der spanischen Regierung unterstellt. Seit Anfang Februar sind die Beziehungen auf einem Tiefstand. Damals hatte Spanien den oppositionellen Juan Guaidó als Übergangspräsidenten anerkannt, ebenso wie 8 andere europäische Länder, darunter auch Deutschland. Aber Spanien hat eben eine besondere Beziehung zu Venezuela, sagt Antonio Ledesma. Der frühere Bürgermeister von Caracas lebt jetzt im Exil in Madrid. Für uns spielt Spanien eine sehr wichtige Rolle, allein wegen der historischen Verbindungen. Wir Venezolaner bezeichnen Spanien ja nicht umsonst als Mutterland. Wir waren lange eine spanische Kolonie. Spanien sorgt in großem Maße dafür, dass Venezuela auch im Rest Europas ein Thema ist. Tatsächlich gibt das Land in der Venezuela-Politik der Europäischen Union mit den Ton an. Das Wort Spaniens hat hier besonderes Gewicht. Zehntausende Venezolaner sind vor der Krise dort nach Spanien geflüchtet. Es werden immer mehr. Und die spanische Presse verfolgt die Ereignisse in Venezuela besonders intensiv und kritisch. Der Einfluss Spaniens auf die Ereignisse dort ist trotzdem begrenzt. Bei Russland, Kuba und den USA sieht das freilich schon anders aus.
Soweit Mark Dugge. Die Briten haben die Nase voll von den beiden führenden Parteien im Unterhaus nach dem Schauspiel, das sich beide seit Monaten im Brexit-Drama liefern. Das lässt sich recht deutlich am Ergebnis der Kommunalwahlen im Königreich ablesen. Tories und Labour müssen federn lassen, profitieren können vor allem die kleinen Liberale und Grüne. Aus London jetzt Peter Marquardt.
Schwere Verluste für Theresa Mays Konservative, vor allem im Südwesten Englands. Tim Warren, der Vorsitzende der Tories in Bath und Nordost Somerset, am Tag nach der Wahl schwer enttäuscht.
Die Bürger auf den Straßen haben uns gesagt, sie würden den Konservativen nicht mehr trauen, sie würden uns nicht mehr wählen, vor allem wegen Brexit.
Auch Labour, die größte Oppositionspartei, hat viele Sitze in den englischen Stadt- und Gemeindevertretungen verloren, vor allem in ihren Hochburgen im Nordosten, in den einst stolzen Industriestädten, die sich abgehängt fühlen und vor 3 Jahren für den Austritt aus der EU gestimmt hatten. Graham Miller, der Labour-Bürgermeister von Sunderland, auch enttäuscht.
Die Leute haben von uns erwartet, den Brexit umzusetzen. Wenn wir das nicht tun, dann wählen sie uns hier nicht. Deswegen haben wir in Sunderland so viele Sitze verloren.
Der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn ging auf diesen Vorwurf nicht ein. Er zählte lieber die Städte auf, in denen seine Partei zugelegt hat. Es sind allerdings nicht viele.
Wir haben Trafford gewonnen und es hat auch in anderen Teilen des Landes Gewinne für uns gegeben. Das ist doch eine Basis.
Labour hatte sich mehr ausgerechnet. Die Partei hatte schon vor 4 Jahren einen schweren Einbruch bei den Kommunalwahlen erlebt und ist jetzt noch weiter abgesackt. Die Konservativen dagegen waren vor 4 Jahren die klaren Gewinner und hatten jetzt mit Verlusten gerechnet. So ist es auch gekommen. Die Premierministerin erklärte daraufhin, die Wähler hätten den beiden großen Parteien die Botschaft übermittelt, jetzt endlich mit dem Brexit voranzukommen.
I think people were sending a very clear message, a simple message to the both main parties, to us and the Labour Party, just get on and deliver Brexit.
Doch so eindeutig ist der Wählerauftrag nicht, denn die Liberaldemokraten, die den Austritt Großbritanniens aus der EU verhindern wollen, erlebten diesmal ein Comeback. Bei den vorangegangenen Wahlen waren sie regelmäßig unter die Räder gekommen, jetzt legten sie deutlich zu. Der Lib Dem-Vorsitzende Vince Cable begeistert, seine Partei sei überall der große Wahlgewinner mit dem besten Ergebnis seit rund einem Vierteljahrhundert.
We're the big winners of the night throughout the country, you know, rural, urban, cities, suburban. No, these are the best result for a quarter of a century.
Der wirkliche Test für die Stimmung im Lande kommt aber erst noch am 23. Mai, wenn die Briten wohl doch nochmal zur EU-Wahl an die Urnen gerufen werden. Dann landesweit und nicht wie gestern nur in einem Teil Großbritanniens. Die etablierten Parteien müssen dann auch mit der Konkurrenz neuer Gruppierungen rechnen, die bei diesen Kommunalwahlen noch nicht auf dem Zettel standen. Change UK zum Beispiel, eine Partei frustrierter Konservativer und Labour-Politiker, die über ein neues Referendum den Austritt aus der EU verhindern will. Und auf der anderen Seite die neue Brexit-Party des alten EU-Skeptikers Nigel Farage, die kompromisslos auf den Brexit setzt und in Umfragen stark abschneidet.
Aus London, Jens-Peter Marquardt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Fortschritte bei den Versuchen des nordafrikanischen Landes Niger, gegen Schmuggler von Drogen, Waffen und Menschen vorzugehen. Angela Ulrich.
Zum Abschluss ihrer Reise hat Angela Merkel die enge europäische Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terror in Afrika gelobt. Trotz unterschiedlicher Polizeitraditionen lasse sich einiges umsetzen, erklärte die Kanzlerin in einer EU-Ausbildungsstelle für Grenzpolizisten in Niger. Ausbilder aus mehreren Ländern, auch Deutschland, trainieren hier nigrische Polizeikräfte. Niger hat schwierige Nachbarn, Terrormilizen dringen ein, es blüht der Drogenschmuggel. Es ist notwendig, hier gut ausgerüstete Sicherheitskräfte zu haben, sagte Merkel im EUCAP-Hauptquartier in Niamey. Terroristen und Schmuggler dürften den einheimischen Polizisten da nichts voraus haben. Die EU müsse auch noch schneller und effizienter werden, so die Kanzlerin.
Was wichtig ist, ist, dass die Dinge schnell gehen und möglichst zügig umgesetzt werden. Denn die kriminellen Aktivitäten laufen hier in allen Bereichen und es ist eben notwendig, auch zu agieren.
Sie wird vor ihrem Abflug noch die Baustelle eines Frauenhauses in Niamey besuchen. Westafrika ist zu einem Schwerpunkt der Afrikapolitik von Angela Merkel geworden. Sie hat den Sahelstaaten Mali, Niger und Burkina Faso während ihrer Reise zahlreiche Finanzzusagen gemacht. Denn ohne Stabilität und Sicherheit in Westafrika, ist die Kanzlerin überzeugt, gibt es dauerhaft auch keine Sicherheit in Europa.
Angela Ulrich berichtete. Ausgerechnet Sozialdemokraten sind es, die sich darüber wundern, dass Jungsozialisten sozialistische Ideen vertreten. Wir sprechen über Juso-Chef Kevin Kühnert und seine Visionen von Enteignung und Wohnen. Der ein oder andere SPD-Grant erinnert sich dabei an seine eigene Juso-Zeit vor 20, 30 Jahren. Wieder andere wollen davon heute lieber nichts mehr wissen. Was könnten denn die Wähler denken? So oder so, Kevin Kühnert liefert Denkanstöße und die tun gerade das, was sie tun sollen, zum Denken anstoßen. Und Matthias von Lieben berichtet.
Ich habe das sehr ernst gemeint, was ich formuliert habe, legt Kevin Kühnert heute gegenüber dem Spiegel nach. Der Kapitalismus sei in viel zu viele Lebensbereiche vorgedrungen. Einfach so weitermachen, das sei nicht drin. Wenn man ernsthaft einen anderen Politikstil wolle, so Kühnert weiter, dann könne sich die SPD nicht immer auf die Zunge beißen, wenn es um die wirklich großen Fragen geht. Für seine Aussagen in einem Interview mit der Zeit musste Kühnert seit Mittwoch teils heftige Kritik sowohl von Union, FDP, AfD und den Grünen einstecken, aber auch aus der eigenen Partei. Parteiintern gipfelte sie darin, dass der Präsident des SPD-Wirtschaftsforums, Michael Frenzel, sogar einen Parteiausschluss Kühnerts forderte. Der angesprochene Juso-Vorsitzende sagte dazu am Morgen gegenüber dem SWR:
Bei uns werden gesellschaftliche Debatten geführt. Wir sind eben kein stromlinienförmiger Laden, in dem alle die gleiche Meinung haben. Und genau deshalb bin ich mal in die SPD eingetreten, weil man bei uns diskutieren kann. Und das lasse ich mir auch von niemandem kaputtreden.
Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hat die SPD-Spitze gegenüber der Passauer Neuen Presse heute aufgefordert, sich von Kühnerts Äußerungen klar und unmissverständlich zu distanzieren. Die SPD-Spitze ist bemüht, die Aufregung über das Interview klein zu halten. Zwei Tage lang wollte sich Parteichefin Andrea Nahles erst gar nicht äußern. Zum Abschluss der Klausurtagung der SPD-Fraktionsvorsitzenden aus Bund und Ländern in Leipzig nahm sie dann am Vormittag aber doch Stellung.
Ich finde die Antworten, die er gibt, falsch. Das sind auch nicht die Positionen der SPD. Aber
die Frage dahinter, wie gerechte Verteilung von Reichtum organisiert werden kann, was man tun kann gegen die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, das sind richtige Fragen.
Dass sich der Vorsitzende der Jungsozialisten sozialistisch äußere, habe sie nicht überrascht. Das gehöre zum Traditionsbestand der SPD und werde es auch in Zukunft geben. Außerdem habe sie die Äußerungen von Kevin Kühnert nicht als Beitrag zum Europawahlkampf wahrgenommen.
Und im Übrigen war ich auch mal Juso-Bundesvorsitzende. Und deswegen muss ich noch mal sagen, dass ich die Aufregung nicht nachvollziehen kann.
Den Fragen von Kühnert könne man sowieso nur mit konkreter Politik begegnen, so Nahles. Daher habe man sich auf der Klausurtagung verschiedene Ziele gesteckt. Eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, einen Mietenstopp und die Bekämpfung der Ungleichheit. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Aachen hatte sich die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl Katharina Barley gestern Abend ähnlich geäußert.
Kevin Kühnert ist Juso-Chef und es ist seine Aufgabe zuzuspitzen und zu provozieren, auch ein Stück weit. Das machen die Jugendorganisationen, dafür sind sie da. Wir freuen uns über eine politisierte Jugend, die solche grundsätzlichen Debatten auch anstößt.
Barley begrüßte die grundsätzliche Debatte. Über einzelne Maßnahmen ließe sich allerdings streiten. Kühnert bekommt aber auch viel Zuspruch, unter anderem von SPD-Vizechef Ralf Stegner am Morgen im Deutschlandfunk.
Der Vorsitzende Jusos, der darf doch auch ein bisschen radikaler formulieren, als wir das in der praktischen Politik machen. Ich muss da nicht allem zustimmen, stimme auch nicht allem zu, aber ich finde, das ist das Vorrecht. Und es ging auch um politische Utopien nebenbei bemerkt in dem Interview. Und wenn man das mal genau liest, was die wenigsten wohl getan haben, dann ist es doch auch ein bisschen Sturm im Wasserglas.
Der Bericht von Matthias von Lieben. Jeder zweite Rechtsextremist in Deutschland ist nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden gewaltorientiert. 2017 fielen von 24.000 Rechtsradikalen 12.700 in genau diese Kategorie. Markus Pindor berichtet.
Unter den gewaltorientierten Rechtsextremisten seien auch Menschen mit einer, wie es heißt, Waffenaffinität. Die Einschätzung beruht offenbar auf Berichten des Bundesverfassungsschutzes, in denen dieser vor einer zunehmenden Unübersichtlichkeit der rechtsextremen Szene warnt. Viele Aktivitäten der Rechtsextremisten spielten sich außerhalb der organisierten Szene in Kleingruppen ab. Der Austausch und die Radikalisierung finde primär online über die sozialen Netzwerke und Messenger-Dienste statt. Deshalb müsse vor allem die Internetaktivität dieser Extremisten beobachtet werden. Der Verfassungsschutz sichte gegenwärtig mehrere hundert relevante Internetpräsenzen sowie Kanäle der rechtsextremistischen Szene, unter anderem in Online-Netzwerken und Videoplattformen, heißt es in der Ministeriumsantwort. Der Personal- und Zeitaufwand dafür sei enorm gestiegen. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Konstantin Kuhle erklärte, notwendig sei ein neues Konzept gegen Radikalisierung im Internet. Aus Kuhles Sicht müssen die Behörden die Netzwerke rechtsextremer Kommunikation noch stärker in den Fokus nehmen. Er verwies auch darauf, dass Rechtsextremisten immer häufiger über Spieleplattformen kommunizierten. Damit aus der Kommunikation keine echten Taten würden, müssten die digitalen Kompetenzen und die Ausstattung der Sicherheitsbehörden weiter verbessert werden. Und der FDP-Abgeordnete kritisierte, dass rechtsradikale Inhalte im Internet über Jahre offen einsehbar blieben. Das richtet sich besonders gegen die sozialen Netzwerke, denen häufig vorgeworfen wird, nur unzureichend auf extremistische Inhalte auf ihren Seiten zu reagieren.
Aus Berlin Markus Pindur. 3200 Delegierte haben sich in Kabul getroffen, das erste Mal seit über 6 Jahren in ihrer Loya Jirga, der großen Ratsversammlung. Und es ging vor allem um den künftigen Umgang mit den Taliban, wie Bernd Moschborowska berichtet.
Die afghanische Regierung ist zu einem Waffenstillstand mit den Taliban bereit. Voraussetzung sei, dass auch die Taliban einen solchen Schritt täten, sagte Präsident Ashraf Ghani bei der Abschlusszeremonie der großen Ratsversammlung in Kabul. Wenn die Taliban bereit sind für einen Waffenstillstand, können wir sofort alle technischen Einzelheiten ausarbeiten. Als Zeichen des guten Willens gab er die Freilassung von 175 gefangenen Taliban-Kämpfern bekannt. Aus Respekt vor dieser Versammlung, der Loya Jirga, und aus Respekt vor dem heiligen Fastenmonat Ramadan werden wir als großzügige Geste der Islamischen Republik Afghanistan 175 Taliban freilassen, die seit mehr als 4 Jahren in unserer Gefangenschaft waren. Die Regierung werde alle Empfehlungen der Loya Jirga umsetzen, sagte Ghani vor den rund 3000 Delegierten aus Politik und Gesellschaft. Die Vertreter der politischen Parteien, Stammesführer und Repräsentanten der Zivilgesellschaft hatten seit Montag über Rahmenbedingungen für Friedensgespräche mit den Taliban beraten. In der Abschlusserklärung der Loya Jirga, deren Empfehlungen das afghanische Fernsehen auflistete, war ein Waffenstillstand als zentrale Forderung aufgeführt. Der Waffenstillstand solle mit dem Fastenmonat Ramadan beginnen, hieß es in der 23-Punkte-Deklaration weiter. Dieser startet voraussichtlich am Sonntag oder Montag. Außerdem müsse das politische System Afghanistans erhalten werden, hieß es in der Erklärung der Loya Jirga. Und die Grundrechte aller Afghanen, insbesondere die Rechte der Frauen, müssten geschützt bleiben. Medienberichten zufolge hatten in den vergangenen Tagen sogar einige Delegierte der Großen Ratsversammlung die Rechte der Frauen einschränken wollen. Manchen Stammesältesten in den besonders konservativen Regionen Afghanistans gehen die Freiheiten, die sich die Frauen in den vergangenen Jahren erkämpft haben, offenbar zu weit. Während der Taliban-Herrschaft bis zum Jahr 2001 waren Frauen fast vollständig aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Auf einen Waffenstillstand hatte auch der US-Sondergesandte für Afghanistan Zalmay Khalilzad bei seinem jüngsten Treffen mit der Taliban-Führung in Doha gedrängt, jedoch offenbar ohne Erfolg. Fordert nicht uns zum Niederlegen der Waffen auf, twitterte der Sprecher der Taliban Sabihullah Mujahid, sondern die Amerikaner. Solange die ausländischen Truppen im Land seien, werde es keinen Fortschritt in Afghanistan geben, hieß es. Die NATO-Truppen werden so lange bleiben, bis Frieden herrsche, versicherte der NATO-Botschafter in Afghanistan Nicholas Kay bei einer Zeremonie in der westafghanischen Stadt Herat. Dieser Frieden müsse gestützt werden durch die Errungenschaften der vergangenen 18 Jahre, unter anderem Demokratie und Menschenrechte.
Soweit Bernd Muschborowska über den Abschluss der Loya Jirga in Afghanistan. Heute ist Tag der Pressefreiheit. Und wenn wir an diesem über düstere Wolken am Himmel frei arbeitender Journalisten sprechen wollen, dann müssen wir unseren Blick nicht unbedingt in die Ferne schweifen lassen. Der Blick zu unseren Nachbarn in Österreich genügt bisweilen. Clemens Fehrenkotte, unser Korrespondent in Wien, über die Angriffe der mitregierenden FPÖ unter anderem gegen den österreichischen Rundfunk. Momentan im Zentrum der ORF-Moderator Armin Wolf.
Also mir persönlich geht's gut. Ich habe eine unglaubliche Welle an Solidarität von Kollegen und von Zusehern erlebt. Wirklich abertausende Zuschriften, die zu weit über 99% positiv und extrem unterstützend sind.
Armin Wolf hat turbulente mediale Tage hinter sich. Seit jenem 23. April, als der ORF-Moderator in der abendlichen Nachrichtensendung ZIP2 den FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski nach Parallelen zwischen einem Plakat der FPÖ-Jugend Steiermark und einer antisemitischen Zeichnung im NS-Hetzblatt der Stürmer befragte.
Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom Stürmer ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus waren, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann.
Eine Drohung, die in den Tagen danach Österreichs Medien und Politik intensiv beschäftigte. Zumal der oberste Gremienchef des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ORF-Stiftungsratsvorsitzender Norbert Steger, nicht Wolf, sondern seinen Parteifreund, FPÖ-Generalsekretär Wilimski, den Rücken stärkte. Wolf solle doch am besten für ein Jahr sein Amt ruhen lassen. Er würde ihn feuern, legte Wilimski im Privatfernsehsender Ö24 nach.
Wäre ich der Generaldirektor? Ja, ich bin nur ein Gebührenzahler, der das über sich ergehen lassen muss.
Gegenüber dem ARD-Studio Wien zeigt sich Armin Wolf besorgt über die Entwicklung der Pressefreiheit in Österreich.
Es werden Journalisten verbal bedroht, es wird versucht, Journalisten einzuschüchtern, es werden Journalisten zunehmend von Politikern geklagt, nicht nur die Medien, auch Journalisten selber. Es versucht die FPÖ, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über die Finanzierung an die politische Kandare zu nehmen und quasi zu verstaatlichen. Da gibt es schon Entwicklungen, die hätte ich vor wenigen Jahren wirklich noch nicht für möglich gehalten.
Eine Einschätzung, der sich auch die österreichische Journalistengewerkschaft anschließt. Freier, unabhängiger Journalismus gehöre zu einem der Grundpfeiler der Demokratie. Und dieser Grundpfeiler sei in Österreich mittlerweile, Zitat, extrem gefährdet, schreibt die Journalistengewerkschaft unter Hinweis auf die Debatte um den ORF. Für Bundeskanzler Sebastian Kurz, der sehr auf das Renommee Österreichs im Ausland achtet und auch auf das mediale Echo in den deutschen Medien, kommt die Auseinandersetzung zwischen seinem Koalitionspartner FPÖ und dem ORF zur Unzeit. Denn sie stört massiv die bislang diszipliniert durchgehaltene Message Control der schwarz-blauen Bundesregierung, die auf konfliktfreie politische Kommunikation der Koalitionspartner großen Wert legt.
Mit dem Bericht von Clemens Ferienkotte endet unsere Sendung. Ab 19.05 Uhr können Sie bei uns hier im Deutschlandfunk Kommentare hören, unter anderem zum neuen Hochschulpakt zwischen Bund und Ländern. Am Mikrofon bis hierhin Mario Dobowiszek. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.